Wenn man nicht fragt, kann es einfach nur gut sein. Wenn ich Bregenzer Wälder Honig kenne, dann Bregenzer Wald fahre ich weiter als wie nach Triest.
Ja.
So. Wenn ich ein Herkunftsverzeichnis draufschreibe, für wen ich meine Pilze kriege, mag ich ja eine Werbung mit denen. Und regionale Wertschöpfung hat per se sehr viel mit Gesundheit zu tun.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast in Oberösterreich im Stift Schlierbach. Mir gegenüber sitzt der Clemens Gold, eigentlich Koch in einem sehr bekannten Lokal in Gesäuse, glaube ich, gerade in der Nähe vom Gesäuse,
in Großraming. Im kleinen Gesäuse, also eher in der Nähe vom Hintergebirge, genau.
Ah, okay. Ich mag die Gegend sehr gerne, aber ich kenne mich nicht wahnsinnig gut.
Ja, ja, viel Wald, viel Gegend.
Du merkst, lieber Clemens. Danke für deine Zeit. Du hast mich eingeladen, heute zu kommen zu einer Produzentenarena. Wir sitzen da in einem Panoramalokal vom Stift Schlierbach. Und da sind ein Haufen Leute und es schaut ein bisschen aus wie ein Speed-Dating. Was passiert da genau?
Ein Speed-Dating?
Tatsächlich?
Definitiv.
Wer datet da wen?
Es geht einmal grundsätzlich, damit man Gastronomie mit Landwirtschaft und Produzenten verbindet. Es geht um einen Austausch, um die Kommunikation vor allem. Dass man ja gegenseitige Schwierigkeiten erörtert und lokale Lieferwege, Produzenten, Grundqualität wieder zusammenführt und an einen Wiederverkäufer bringt. Ein gutes Rindfleisch kann nur dann gut sein, wenn es auch gut zubereitet ist.
Und jetzt könnte man meinen, sowas gibt's ja schon tausendfach, weil es klingt so ganz easy und so selbstverständlich, finde ich, gerade in Österreich, wo man sich sehr auf die Fahnen heftet, lokale Küche, regionale Qualität und jeder geht hausieren damit gefüllt, dass er eh alles beim Nachbarbauern kauft. Wenn du jetzt so eine Produzentenarena erst neu startest, gibt es offensichtlich noch nichts, nicht ausreichend, oder? Also brauchen Gastro und Landwirtschaft Unterstützung dabei, zueinander zu finden?
Ich denke vor allem, dass auch die Tourismuslandschaft Unterstützung braucht, Awareness für Tourismus zu schaffen, ja, quasi die Tourismusakzeptanz, das ist ein Thema. Das andere Thema ist es auch, ja, da ist natürlich Verbesserungspotenzial. Wir haben aber auch viele Gastronomen, die sagen, du, ich kaufe eh alles regional, ich brauche da nicht hingehen. Auch in Ordnung.
Eigentlich die beste Antwort, oder?
Eigentlich die beste Antwort, ganz genau. Und es ist aber dennoch ein Loch. Es ist schon sehr gut geworden. Die kulinarische Identität der Regionen ist schon stärker geworden in den letzten Jahren. Aber ich denke, da geht einfach nur ein bisschen mehr. Und man sieht es ja dann auch. Und durch das, dass diese Produzentenarenen sehr kleinformatig sind und leicht wiederholbar, passieren sie auch.
Genau. Na, interessanter Punkt. Ja. Ja. Wenn man es zu groß angeht, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Allein organisatorisch, dass jeder Zeit hat, die man dabei haben möchte. Jetzt schauen wir da so in die Runde und da ist heftiger Austausch und Verkosten. Wer ist denn da heute alle da?
Es sind grundsätzlich einmal regionale Produzenten da mit Garnelen. Mhm. Also mir fehlt eigentlich gerade
die Krems aller Garnele,
ja, genau. Mhm. Mir fehlt eigentlich nur der Kaviar aus dem Steiertal.
Gibt's auch?
Gibt's auch, cool. Ja. Okay. Es gibt, wir haben Beluga-Linsen da, wir haben Kürbiskerne
Haselnüsse
da.
Habe ich gesehen.
Haselnüsse. Super geil, ich habe es erst schon probiert. Und einen Bierproduzenten aus dem Almtal, einen Pilzproduzenten aus dem Ibstal.
Ah, okay.
Oder aus dem Mostfield sozusagen. Und der hat jetzt nicht unbedingt Interesse, dass er bis nach Schlierbach liefert. Aber dennoch ist er da, weil er sagt, okay, das ist jetzt gerade in den Anfangsschuhen, ich mache ein bisschen eine Keynote und sage, warum mir das wichtig ist und warum ich heute oder extra diese 1 Stunde und 10 Minuten da mitgefahren bin. Nicht nur, weil ich ihm das aufgezwungen habe.
Ja, okay, aber das ist interessant, muss ich gleich einhaken. 1 Stunde 10 ist für den schon zu weit oder zu wenig regional? Oder warum, denkst du, ist das so, dass er sagt, eigentlich so weit möchte er gar nicht liefern? Für mich wäre so eine Distanz nicht weit. Also da sieht man auch die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema.
Genau, das hat auch mit der Lokalität was zu tun. In Wien fahre ich für 6,5 Kilometer, 24 Minuten. bei mir vom Restaurant bin ich in 24 Minuten, wenn ich schnell bin, schon
mit dir.
Also da habe ich schon fast 40 Kilometer auf der Uhr. Genau. Das ist genau umgekehrt, die Relation.
Ja,
von dem her ist Zeit und Entfernung immer relativ. Ne? Einstein hat es ja auch schon gesagt. Was aber der Fakt ist, ist, der Bernhard jetzt zum Beispiel, der was die Keynote heute gesprochen hat, der Pilzzüchter, dem ist der persönliche Austausch sehr wichtig und vor allem auch der freundschaftliche. Und das kann man nur in einem gewissen Umkreis zeitlich auch wirklich bedienen und das ist ihm halt einfach wichtig. Andere Produzenten sind gar nicht dabei, weil jetzt grundsätzlich nur zu Spar liefern. Okay, oder halt zu Großproduzenten,
okay.
Auch in Ordnung. Ne? Es soll ja genau die abholen, die das eben noch
das
nicht können
tun.
Oder nicht können oder nicht wollen.
Die stärkere Direktvermarktung oder kleinteiligere Vermarktung.
Ja, geben, genau, die was halt einfach ein bisschen ein Artisanal. Wir wissen es eben, das Prinzip ist, ein Melkroboter beschleunigt dir die Produktion, brauchst aber einmal mindestens 10 Kühe, um einen Melkroboter zu bezahlen. Ist nicht immer gescheit.
Und es gibt ja auch viele Produzentinnen, die so klein sind, dass sie gar nicht unzählig viele beliefern können in Wirklichkeit. Das ist ja oft einmal das Argument der Gastronomie, was ich oft höre, die sagen, du, da brauche ich so viele einzelne Lieferantinnen oder die Organisation ist mühsam, weil das ist natürlich eine Logistik, eine Kommunikations- und ich weiß nicht was Aufwand. Ist leichter, ich gehe zum Großhändler und kaufe mir dort alles, was ich brauche. Auch dort kann ich ja gute und regionale Qualität.
Absolut,
kriegen. Jetzt haben wir uns die Produzentinnen schon angeschaut. Wer ist von der Gastronomie-Seite außer dir heute hier?
Du, ich kenne eigentlich alle noch gar nicht so, muss ich ehrlich sagen.
Es reden ja alle mit irgendjemandem, also es
genau,
gibt beidseitig.
Genau, die Jude zum Beispiel vom Späß, da hinten sehen wir quasi das Hotel, man sitzt dort hinten.
Ah, okay, aus Schlierbach?
Genau, aus Schlierbach direkt. Dann haben wir aus Oberschlierbach, haben wir wen da, jetzt fällt mir der Name gleich wieder
nicht. Egal, aber es sind genauso Gastronominnen wie Produzentinnen da. Das heißt, es funktioniert ja nur, wenn du beide Seiten bedienen
genau.
kannst.
Genau, ne? Und da ist auch die Größe vom Format das Thema. Mhm. Die Größe vom Format ist entscheidend, weil du brauchst immer genauso viel Produzenten wie Gastronomen, damit kein Produzent leer steht.
Speed Dating funktioniert sonst nicht.
Ist so,
ganz
genau.
Elend, wenn einer steht alleine.
Ja, es ist genau. Ja, das ist der dritte, fünfte Rad am Wagen oder so. Das soll natürlich nicht passieren. Ja. Gell? Wie soll ich sagen? Durch das, dass sich das halt dann auch immer dreht, wäre es ja nicht schlimm, wenn es ein bisschen größer ist. Was ich aber dann sage, ist maximal 8 Produzenten.
Mhm.
Weil natürlich jeder Produzent seine 10 Minuten braucht. Und pro Produzent kriege ich aber dann in Wald fast 15 Minuten dazu.
Man muss jetzt vielleicht kurz erklären, du nimmst es wirklich sehr ernst. Das ist wirklich wie beim Speed-Dating, wo sie zwei Personen kennenlernen.
Ja.
Du schaust auf die Uhr und alle 10 Minuten wechselt eine Seite des Tisches weiter.
Die Gastronomie-Seite.
Damit alle mit allen gesprochen haben und damit das sozusagen jeder die Möglichkeit hat, einmal mitzukriegen, wer ist da und mit wem möchte ich dann vielleicht einmal vertiefen. Halte ich für ein sehr schlaues Konzept. Jetzt könnte man sagen, das klingt wahnsinnig trivial. Und als Konsumentin könnte man ja davon ausgehen, dass das eh schon zuhauf passiert. Die Tatsache ist offensichtlich was anderes. Zwei Fragen. Das eine, geht es von alleine nicht? Also braucht es immer eine Person, der die anderen koordiniert und ein bisschen antreibt? Kann ich mir wahrscheinlich selber beantworten. Und die zweite Frage, es gibt Interessensvertretungen auf Seite der Landwirtschaft oder der Produzentinnen und auf Seite der Gastronomie. Probieren die das nicht auch? Oder wenn ja, warum braucht es dann noch was extra? Weil ich denke mal, das wäre ja aufgelegt, dass die großen Plattformen miteinander organisieren, dass lokale Gastronomie, lokale Produzentinnen listet und daraus eine Partnerschaft entsteht, mit der man ja schließlich in der Kommunikation, in der touristischen auch sehr intensiv nach draußen geht. Mhm. Also die Gastro wirbt und der Tourismus wirbt ja sehr stark mit lokaler Landwirtschaft in Wirklichkeit und deren Qualität. Also die erste Frage, braucht es jemanden wie dich, weil es von alleine nicht entsteht? Weil es ist ja Haufenorganisation, oder?
Es entsteht ja von alleine.
Okay.
Es passiert ja, es ist ja besser geworden in den letzten Jahren. Also wir sind ja mittlerweile weg von dem, alles was aus der Industrie kommt, ist gut und unser einer kann das nicht. Und sind schon viel mehr, sonst würde das ja gar nicht funktionieren.
Mhm.
Also das muss man schon sagen, es ist ja besser geworden. Braucht es wen, der es antreibt? Ja, definitiv. Es braucht immer wen, der antreibt. Ja. Ein Zugpferd, ein Leader.
Weil wenn dann was funktioniert, wenn es eine Lösung schon gibt,
cool.
Dann schaut es immer sehr einfach aus.
Ja, ja,
aber
ja,
den
ja.
Aufwand dahinter sieht man ja selten.
Genau. Ne? Und das ist ja so, der Aufwand dahinter. Wie gesagt, am Anfang schon, da haben ja auch die Tourismusverbände, sie da eher in der Verpflichtung fast sogar, solche Vernetzungen zu machen. Weil es zahlt ja jeder, der da ist, zahlt einen Tourismusbeitrag.
Mhm.
Also Und der Tourismusverband, egal welcher, möchte ja auch Tourismusakzeptanz und stärkere Identität. Und jetzt da mit der Zusammenschluss an unseren 360 Grad Alpenland, wo ich quasi das heraus aus der Kulinarikstrategie mache.
Ist das eine Tourismusregion, 360 Grad?
Genau, wir haben sie quasi zusammengeschlossen und wir nennen das ein neuer Name, 360 Grad Alpenland, da praktisch die individuellste Tourismusregion.
Okay.
Wir machen aus einer vermeintlichen Marketing-Schwäche eine Stärke.
Okay. Na,
wir sind sehr kleinteilig, wir haben sehr viele verschiedene Angebote. Marketingtechnisch katastrophal, aber dafür kannst du in die Region gehen und spontan entscheiden, was du in deinem Urlaub tust. Und das kann man auch fast nirgendwo mehr, oder? Du musst hinfahren irgendwo und tust genau immer nur schnorcheln oder immer nur Skifahren.
Ja.
Bei uns kannst du eigentlich außer schnorcheln alles tun.
Alles außer schnorcheln.
Schnorcheln geht auch, falsch. Ja. In der Steierling kann man super schnorcheln.
Okay, und man kann offensichtlich gut essen und man kann vielleicht sogar, ist das auch ein Gedanke, die Betriebe besuchen, die Erzeugerinnen dahinter sind?
Absolut.
Ah ja, jetzt haben wir gerade das Klingeln. Hat jemand deine Rolle übernommen?
Ja, genau.
10 Minuten sind um und es wechseln die Gastronominnen zum nächsten Produzenten weiter.
Das ist richtig. Die Sigrid Hackl macht das. Sie ist im Tourismusverband angestellt und ist darum, mit mir gemeinsam in der Kulinarik-Partie dabei. Genau, und die muss das jetzt einfach machen.
Sehr gut.
Sichtlich gefällt es ihr.
Ja, gut. Umso besser. Also okay, das heißt, ihr sagt, ihr geht ein bisschen damit mit, ihr seid ein bisschen anders und man kann hier spontan einmal vielleicht nichts tun oder einfach nur genießen oder die Gegend wirken lassen und das Angebot wirken lassen.
Absolut.
Und dann entscheiden, was man tut, oder?
Genau, und das Angebot muss natürlich auch am Boden stimmen. Ja. Und wenn die Gastronomen nicht ihre eigenen Produkte verstehen, weil sie schlichtweg mit der Bürokratie erschlagen werden, dann kann ich diese Kraft, die wir versprechen im Marketing, theoretisch nicht wirklich am Boden bringen. Aber wir haben diese Identität. Im Pechgraben, wo ich herkomme, die Pechgrabler wissen genau, wie die Konsistenzen von einem guten Schweinsbraten zu sein haben, damit der auch wirklich ein guter Schweinsbraten ist. Aber sagen ganz, wir mengen eh nur die einfachen Sachen. Aber die Einfachheit ist ja die Schwierigkeit. Eine übergarte Garnele ist nicht so gut wie eine perfekt gegarte Garnele. Klar, ein verkochter Linsensalat ist nicht so gut, wie wenn es einfach nur die Form haben, aber innen wie Püree sind.
Das ist voll geil. Es braucht letzten Endes immer beides. Es braucht das Gute, die gute Zutat und es braucht dann die Exzellenz in der Küche.
Und genau das
bringen wir dazu. Dann was tue ich damit. Und zwar egal, ob es ein normales Gasthaus ist oder ob es irgendein Spitzenrestaurant ist. Der Anspruch ist ja überall, die beste Qualität aus den beiden Elementen quasi zu bieten, oder?
Absolut.
Weil das
und genau
bringt die Leute zurück.
Genau, und da schließen wir eben an. Und ich sage dann auch, große Vereinigungen, große Kammern haben natürlich auch Interesse an großen Veranstaltungen. Und große Veranstaltungen sind im Detail meist nicht so genau. Ist einfach der Faktor.
Es ist eine andere Zielsetzung. Und man könnte ja sagen, es kann beides geben. So kleinteilige, wie du das hier organisierst,
genau.
Und überregional, wenn man sagt, es gibt vielleicht Produzentinnen, die sind so groß, sehr qualitätsorientiert, aber so groß, dass es für sie interessant ist, in mehrere Viertel zu liefern oder zu Betrieben in mehreren Vierteln zu liefern.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne?
Ja.
Und die großen Veranstaltungen gibt es schon, aber die kleinen einfach noch nicht.
Ja.
Und deswegen machen wir kleine.
Und jetzt sagst du hast ein Maximum von 8 im Blick oder das ist so dein Ziel oder dein Schnitt, den du erreichen möchtest. Jetzt sind wir hier in Schlierbach. Was ist die nächste Station oder was hast du noch vor? Oder wie oft möchtest du das machen?
Durch das, dass die Wiederholbarkeit solcher Produzentenarenen und das Rezept, das was ich dafür geschrieben habe, sehr einfach ist und hauptsächlich auf Kommunikation basiert, die was wir auch nicht immer hinbringen.
Ja, Kommunikation ist nicht so einfach, wie man immer glaubt.
Es ist so.
Nicht so selbstverständlich.
Ist nicht so selbstverständlich, genau. Aber ich glaube, da sehe ich halt auch die große Chance, bei Tourismusverbänden als Kommunikator zu wirken und solche Produzentenarenen auch zu veranstalten. Es gibt da keinen Schutz. Man kann es einfach wiederholen, einfach machen. Aber klug wäre es, aus unserem Learning bereits zu fassen, weil man kann sehr viele Fettnäpfchen treten, die kann man vermeiden. Und das ist eben das Kommunikationsstrategie dann. Wann sage ich was? Und dann sind wir auch sofort einmal bei deiner Frage, wie, in welchem Umfang passiert es? Übers Jahr gesehen haben wir, also solche Veranstaltungen sind sehr klein. Aber wir können sie ja durch diese Einfachheit sehr oft wiederholen. Theoretisch mache ich im Frühjahr 3 Produzentenarenen, aufgeteilt auf mein ganzes Gebiet. Und im Herbst mache ich das auch nochmal. Wichtig ist, dass immer, also quasi dann haben wir 6 Veranstaltungen zu je 8 Produzenten. Das müssen auch nicht dieselben sein, das haben nicht immer alle Zeit. Und die keine Zeit haben, haben beim nächsten Mal die Chance, dass wo dabei sind. Es muss nicht jeder, es muss keiner was unterschreiben, außer Datenschutzerklärung muss keiner was unterschreiben, dass man da jetzt unbedingt, oder man muss keinen Mitgliedsbeitrag, man zahlt eh schon einen Tourismusbeitrag. Ja. Ne? Und somit hat man 6 Veranstaltungen über das Jahr theoretisch. Oder die, was am Vormittag sind, einfach am Nachmittag kann jeder wieder tun, was er will. Mhm. Und theoretisch können sie auch nur 2 sein. Man muss ja das nicht so viel machen. Ja?
Und das idealerweise entsteht eine Nachfrage, wenn die Leute mal mitkriegen, dass du das organisierst, dass es das gibt, dass die Betriebe auf beiden Seiten sagen, ich möchte gern dabei sein. Das oder? Das sollte ja entstehen in Wirklichkeit. Ja?
Und ich glaube, das
auch den Nutzen daraus sehen. Weil das ist ja eine Vertriebsmaßnahme, die nicht uninteressant ist, beziehungsweise für die Gastronomen ist es interessant zu sagen, ich habe vielleicht bestimmte Gerichte oder bestimmte Zutaten im Kopf, kriege sie aber nicht und finde dadurch Produzentinnen, die mir aus der nächsten Nähe das liefern, weil Crème de la Garnele ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, die sind so etabliert, dass man sie schon kennt, aber gibt ja doch mittlerweile sehr viele neue Lebensmittel und Nahrungs- und Genussmittel, die bei uns lokal erzeugt werden, die es bisher lokal nicht gab. Wird sich noch weiter ändern durch den Klimawandel und andere Bedingungen, auch durch technische Möglichkeiten und. Ist es auch ein Ziel, weil das eine ist zu sagen, man bringt die Interessierten zusammen, das andere ist, das macht ja gegenüber wiederum dem Konsumenten, oder wenn ich sage, ich gehe in ein Wirtshaus und schaue auf die Speisekarte, kriege ich das ja nur mit, wenn es in der Speisekarte drinnen steht, von wem das alles ist,
oder? Da reden wir jetzt über Herkunftsverzeichnis.
Mein Lieblingsthema Herkunftskennzeichnung. Also
ein sehr tolles Thema für mich, finde ich schon. Und ist natürlich auch, da scheiden sich die Geister.
Ja.
Wir haben eine Lebensmittelkennzeichnungspflicht in Europa und deswegen müssen wir die Allergene auch in Österreich anführen. So ist es. Von wo das Gesetz herkommt, weiß ich mittlerweile. Warum das, was wir gemacht haben, weiß ich mittlerweile auch. Ich finde, ich bin jetzt einer, ich habe keine Allergien, glücklicherweise, ich glaube jetzt auf Holz.
Sei froh, einer von den wenigen.
Ja, voll. Und ich kann mich deswegen nicht 100% in die Lage eines Hasenmus-Allergikers versetzen, kann ich nicht. Nichtsdestotrotz, bei mir im Restaurant ist es so, dass jeder, der wirklich Allergie hat, die gefährlich ist, mir das sagt. Und ich das weiß. Und ich habe natürlich die Allergenverordnung, bediene natürlich, aber ich finde, mittlerweile irgendwie ist es eine Bürokratie, die man sich halt sparen kann. Und ich finde eine Herkunftsverzeichnis persönlich auch viel wichtiger. Und dann gibt es jetzt natürlich die Stimmen, die sagen, oh Gott, das ist ja nur mehr Bürokratie. Naja, wenn man es austauscht, hat man nicht mehr Bürokratie.
Ja.
Und das hat ja nicht per se was mit der Gesundheit zu tun. Hat schon, weil wenn ich ein Herkunftsverzeichnis draufschreibe, für wen ich meine Pilze kriege, mag ich ja eine Werbung mit denen. Und regionale Wertschöpfung hat per se sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und wenn man dann über solche Themen nachdenkt, wird auf einmal eine Lebensmittelkennzeichnungspflicht, die man vielleicht anders denkt, viel zu einer Möglichkeit und nicht nur zu einer Mahnung. Ne? Je nachdem, es ist halt auch eine persönliche und subjektive, was ich jetzt sage, kann man mir jetzt wirklich drauf aufhängen. Nichtsdestotrotz, im Wirtshäusern funktioniert es ja so. Ich nehme jetzt eins von meinen Lieblingswirtshäusern in Kemerton beim Bachlerhof, die haben schon immer draufgeschrieben, wo andere Produzenten daheim sind.
Es passiert ja sehr viel öfter, als man glaubt. Also der Streit ist ein bisschen in die Jahre gekommen, glaube ich.
Schon. Und ich bin auch der feste Überzeugung, dass das schon wieder eine Verpflichtung geben soll für die Gastronomie. Aber dass vielleicht auch die nationalen und internationalen Gedankenwege ein bisschen anders werden.
Interessanter Aspekt, wie tust das denn du in deinem Restaurant? Habt ihr das in der Karte stehen oder gebt ihr das im Service auf Nachfrage oder wie kommuniziert ihr eure Lieferantinnen?
Ich kommuniziere meine Lieferanten circa genauso stark, wie eine Biozertifizierung ist. Also ich kann es natürlich auf Produktebene machen, ich mache es aber eher in Prozentualebene, weil sonst so ist es auch umsetzbar.
Mhm. Ja?
Das heißt, ich sage, ich habe nicht immer 100% alle meine Produzenten einen Gast, den nicht, dass ich einer zeige, sondern ich sage halt nur die mich jetzt gerade in dem Moment beliefert.
Ja.
Genau.
Und nachvollziehbar?
Voll. Und weil das ist ja das Wesentliche, was draufsteht. Jeder, der mich kennt, ich schweife immer brutal aus. Und,
Du bremst dich schon, wenn es
ja,
zu lang
geht. Ja, danke, du musst unbedingt bremsen. ich schreibe halt dann die Produzenten, auf die ich in dem Moment auf der Speisekarte habe. Und teilweise auch nicht immer alle, aber die wesentlichen Bestandteile. Und dann schreibe ich das in eigenen Worten dazu. Fleischermeister Fechter aus Reich Raming ist in der Fleischreifung super. Dry-Age gibt es keins, aber seine Wurstwaren sind unerreicht. Mhm. So, das ist jetzt eine super Kraft. Gell? je nachdem, was man sich daraus macht, Cremestyle-Garnelen.
Da schreibe ich dann halt eine,
habe ich da.
Sind wir in dem Moment bei der Speiskarte ein bisschen zu klar, also baue ich in der Vorspeise ein.
So. Na cool. Ja? Ich meine, du hast ein sehr spezielles Restaurant. Ja, ja. Ich habe sozusagen auch die Möglichkeit, noch intensiver und individueller mit euren Gästen zu kommunizieren. Das hat jetzt ein Landwirtshaus wahrscheinlich nicht so oder eins, das auf viele Sitzplätze ausgelegt gibt, also wie unterschiedliche Kategorien. Aber zu dem, was du vorher gesagt hast, ich beschäftige mich viel mit dieser Herkunftskennzeichnung und streite wahnsinnig gern mit Gastrovertretern, Männer in dem Fall, und auch Betrieben. Und ich habe das mit Philipp Achringer einmal diskutiert und er hat dann im Nachgang nach unserem Podcast mich nochmal angerufen und gesagt, ah, er hat seine Meinung ein bisschen geändert, weil er verstanden hat, was mein Punkt war. Weil du sagst, kein weiterer Zwang oder kein weiterer bürokratischer Aufwand. Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, es gibt sehr viele andere bürokratische Aufwände, die man mal durchleuchten und eliminieren
könnte. Bin ich ganz bei dir.
Bei vielen Betrieben, ja. Also nicht nur Gastro oder Landwirtschaft. Warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Verpflichtung ist, gibt da ein Beispiel. Ein Produzent, sehr bekannter Rohmilchproduzent aus dem Lungar, der einer der Pioniere in dem Bereich ist, dem vor ein paar Jahren gesprochen, auch zu dem Thema. Und dann sagt er, er hat davor einmal eine Probe von seinen Käsesorten nach Wien in irgendein Spitzenlokal geliefert. Und ein Jahr später ist das immer noch auf der Speisekarte gestanden. Er hat einmal hingeliefert, sein Käse. Und das ist für mich so symptomatisch für, wir ruhen uns gerne in der österreichischen Gastro aus, auf der Wahrnehmung der Konsumentinnen, dass eh alles lokal und regional ist und Top-Qualität. Weil das wird natürlich sehr stark kommuniziert, das macht der Tourismus, die Österreich-Werbung, die Tourismusverbände, die Lebensmittelketten, jeder macht das. Und zu Recht, weil es viel in dem Bereich gibt, wir haben ein großes Interesse an Lebensmitteln, wo kommen sie her, wie ist die Qualität? Ich glaube immer nur, es braucht beides. Die Lokalität alleine reicht nicht aus meiner Sicht, weil der Nachbarbauer kann auch einen falschen Job machen.
Qualität steht vor Regionalität.
Es muss beides geben. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sagt, Transparenz gegenüber den Kundinnen, die in ein Wirtshaus gehen. Ich glaube nicht, dass jeder, der irgendwo in ein Wirtshaus geht, den Anspruch hat, dass 100% alles aus der lokalen Umgebung sein muss.
Absolut.
Es gibt halt nur Leute, die sagen, weiß ich nicht, Lamm aus Neuseeland ist für mich eine Delikatesse, das will ich weiterhin beim Wirt ums Eck essen, weil der kauft das halt einmal im Jahr, keine Ahnung. Und es gibt da Beispiele. Und sich das zu trauen, es geht mir nur darum zu sagen, ich weiß überhaupt, wo es herkommt und ich kann vielleicht manchmal ein bisschen verstehen als Gast, meine Annahme stimmt nicht, weil es gibt jetzt gibt es gerade einen Spargel, aber sagen wir mal, wir sind im Herbst, es gibt gar keinen Spargel gerade aus Österreich. Nicht jeder weiß, um wann ist was verfügbar, muss er auch nicht. Aber wir kokettieren schon ein bisschen mit dieser zum großen Teil fälschlichen Wahrnehmung, weil so viele Sachen haben wir teilweise in Österreich gar nicht, wie auf vielen Speisekarten steht, dass es aus Österreich kommt. Das war jetzt eine sehr lange Ausführung, aber das ist ein bisschen mein Punkt, warum ich gern streite und sage, ich glaube, es braucht, damit wir da Transparenz reinkriegen und die profitieren, die es ehrlich machen, finde ich schon, dass so Verpflichtungen Sinn machen würde. Weißt du, wo ich hinaus möchte?
Ich verpflichte mit einer Produzentenarena die Gastronomen auf einer Freundschaftsebene zu ihren Lieferanten. Jeder müsste.
Noch besser.
Ja. Aber das kannst du halt nicht in ganz Österreich machen. Ich bin halt gerne auch selbstbestimmt und ich war schon immer sehr selbstständiger Mensch. Und ich halte für gewisse Regelungen auch nicht und ich bin nicht immer wirtschaftlich am besten ausgestiegen, weil ich ein grundehrlicher Mensch bin. Das kann ich auch mal so sagen. Also schnell einen Reichtum aufbauen, das tust also meistens... Gastronomie
generell schwierig?
Ist generell schwierig, aber auch schnell einen Reichtum aufbauen ist meistens mit nicht so fairen Methoden schneller realisierbar. Das ist so. Da kommt man natürlich in eine Versuchung. Und da muss ich schon sagen, da bin ich sehr, 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 sehr kleinteilig und habe mich nicht immer für die wirtschaftlich beste Entscheidung dann quasi orientiert, sondern auch oft einfach mal für die menschlichere. So. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich hinter einer Produzentenarena stehe. Wenn man, also zum einen ist das das, ne? Und wenn man jetzt dann sieht, wo die Lokale sind und wo die Schwierigkeiten der Lokale sind, wenn ich aufs Land gehe, in den Wald gehe, ist rau, ist ein Destination Dining. Das muss man einfach so sagen. Meine Frau hat das super formuliert, also mal so ein
da fährt man schon sehr gezielt hin,
da auch von weit her,
damit
genau.
Man bei euch essen geht. Ne?
Genau, und da will ich dann aber auch das erleben, was dort ist. Mhm. Ich bin mitten im Wald, also möchte ich auch im Wald spüren. Ich sehe die Luftfeuchtigkeit, ich sehe die Luftfeuchtigkeit. Mhm. Weil 3 Monate 97% Luftfeuchtigkeit im Sommer, das ist wie in Indonesien. Die Käfer fressen die fast auf, wenn du im Gastgarten sitzt, was ja super ist. Ne? Also nicht zum Essen gehe, aber was ja super ist für die Natur.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte Fragen.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist aber so, wenn heute Abend fahren wir nach Wien essen. Einfach mal, weil wir frei haben. So. Und dann möchte ich aber auch den internationalen Handel der Stadt spüren.
Ja.
Das möchte ich einfach.
Ja. Soll einen Unterschied geben, oder? Zwischen deinem Lokal im Wald und zwischen irgendeinem Lokal
in Wien. Ich möchte eine gewisse Exotik. In meinem Restaurant habe ich jetzt einen Gang gemacht, der heißt Exotik. Mhm. Wenn ich Bregenzer Wälder Honig kenne, dann Bregenzer Wald fahre ich weiter als wie nach Triest.
Ja.
So.
Ja.
Also es sind für mich italienische Störe und italienische Aale auch auf meiner Speisekarte und regionale wie der Bregenzer Wälder Honig. Nur mal so zu dem Thema.
Bin ich ganz bei dir.
Und wenn ich dann jetzt hergehe und so und ein Gericht Exotik nenne, besteht das aus einem kritischen Punkt destillierten Flüssigkeit, die einen Eisstalaktiten aufbaut aus Efeu, was praktisch mit dem Honig in Verbindung ein Eukalyptusaroma hervorruft mit den Wassermelonen aus dem Fuchsengut aus Steyr.
Wow.
Damit du denkst, verdammt, ich sitze eigentlich gerade mitten in Bali, wenn ich das ist. Aber es ist Efeu. Genau.
Cool.
Das ist für mich Exotik. Ich liebe Bananengerichte. Bananen. Es ist mein Streitthema. 50% Food Waste nur bei Bananen, nur weil der Konsument nicht in der Lage ist, vor dem Urlaub keine Bananen zu kaufen.
Ja.
Da kriege ich fast, also da explodiere ich bei den Themen. Wirklich, da werde ich emotional.
Ja.
Also mache ich ein Gericht, das nennt sich Panama Disease. Ich sage, die Bananenbäume sind krank, weil ihr so viel Bananen da nicht habt, obwohl Bananen so gut sind.
Mhm.
Und jetzt habe ich nur mehr exotisch. Ich fahre also nach Linz, kaufe mir ein paar Früchte, die schmecken wie Bananen. Ich kriege also regionale Bananen, what the fuck.
Mhm.
Also das ist ja.
Aber du vermittelst damit ja deinen Gästen auch sehr viel Wissen, wahrscheinlich, das sie möglicherweise vorher nicht haben, zu Zutaten, die sie nicht gekannt haben oder so, oder? Also du machst ja quasi absolut Aufklärungsarbeit mit deiner Küche.
Das ist ja auch das Thema der Nature Based Cuisine, aber nur so viel der Gast zulässt. Wenn man nicht fragt, kann es einfach nur gut sein.
Ja.
Also wenn man mehr wissen will, dann hat man eine philosophische Ebene, in die man eintauchen kann, eine kochtechnische Ebene, eine soziologische Ebene und eine Zutatenebene. Eben das sind wir dann in der Soziologie. Ne? Und in jedem meiner Rezepte, in jedem meiner Speisen, Gerichte, ich denke genau in Ebenen und in Logiken, sind diese Ebenen, müssen befüllt sein, in irgendeiner Form. Ne? Wenn ich das nicht habe, wo die Idee herkommt, die Inspiration, dann brauche ich es nicht machen. Das Schnitzel war eine Inspiration. Das war kein Zufall. Das hat wer erfunden. Ne? Käse an den Leuten, die Labkäserei ist zurückzuführen auf ein Patent im Etivar. Das ist kein Zufall gewesen. Das hat man erfunden.
Lieber Clemens, ich danke dir für deine Zeit und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein bisschen in deine Produzentenarena und ich unterhalte noch ein bisschen mit den Speeddatern, die wir
ja,
da
super.
Haben. Danke
vielen,
dir.
Dank.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert und bewertet ihn beim Podcast-Streamer eures Vertrauens und empfehlt ihn auf Instagram und Co. weiter. Vielen Dank!